Er ist der heilige Gral in der Schweiz. Mit ihm fängt alles an, mit ihm hört alles auf.
Das der Mittelstand.
Mittelstand.
Mittelklasse.
Wir setzen uns für Mittelstand.
Für unseren Mittelstand.
Das der Mittelstand.
Mittelklasse.
Und der hart arbeitend Mittelstand.
Dass der Mittelstand nicht verloren geht, dass es nicht nur arm und reich gibt.
Mittelstand. Keine Bevölkerungsgruppe wird von der Politik so fest umgarnt, einmal rhetorisch. Was das Umgarnen und Beschwören wirklich wert ist, das sieht man jetzt, wo der Mittelstand tatsächlich unter Druck kommt. Krankenkassen, Mieten, Strom, das Leben überhaupt. Alles wird teurer. Heute fragen wir uns im Politbüro, wer ist das überhaupt, der Mittelstand? Und was tut ihm die Schweizer Politik so anbieten? Zu Gast sind heute der Markus Häfiger in Bern, der Fabian Lenz irgendwo im Homeoffice und der Raffaella Bieder in Zürich. Ich heiße Philipp Loser, hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Guten Morgen.
Hallo miteinander.
Das ist vielleicht nicht bei allen Morgen, aber...
Freunde, wir fangen mit ihm an.
Wie will die FDP die 13. AV finanzieren? Kurz, Mehrwertsteuer, Lohnabgabe, was ist die Lösung?
Wir warten jetzt das erste Mal im Parlament auf den Vorschlag von der Initiantinnen und Initianten. Es ist jetzt mal einer hier auf dem Tisch. Den werden wir anschauen, aber den werden wir tendenziell natürlich negativ bewerten, weil er den Mittelstand belastet.
Das war Thierry Burka, der Parteipräsident der FDP. Er hat ihn alle erkannt. Bevor wir uns inhaltlich mit dem Satz von Burka auseinandersetzen, wer meint er, wenn er vom Mittelstand redet?
Er meint die arbeitende Bevölkerung, weil das hat er an anderer Stelle gesagt im Zusammenhang mit der Finanzierung der 13. AHV-Rente. Dort hat er gesagt, er meint den Büzer, die Gewerbetreibenden und Unternehmer. Also er hat ja auch recht mit dem, was er sagt, weil die Bevölkerung wird ja mutmasslich, also so sieht es im Moment aus, via Lohnbeiträge und oder Mehrwertsteuer die 13. Rente müssen zahlen. Und was hat jetzt das mit dem Mittelstand zu tun, was er sagt, auch mit dieser Ausdeutschung? Ein grosser Teil der arbeitenden Bevölkerung gehört zum Mittelstand, weil insgesamt sind es 57% der Bevölkerung, die einem Mittelstand zugezählt werden.
Also mit diesen 57%, da beziehst du dich jetzt auf die Definition vom Bundesamt für Statistik, wo das gerade vor ganz kurzem neu ausgewiesen hat mit neuen Zahlen. Ich meine, fixe Definition, was Mittelstand eigentlich ist und ob der Thierry Burka genau das Gleiche darunter versteht, ist schwierig zu sagen. Es gibt ja keine fixe Definition, aber meistens wird, wie du richtig sagst, die Definition vom Bundesamt für Statistik übernehmen, wo über die Jahre recht unverändert etwa 60% der Bevölkerung zum Mittelstand zählen und sie definieren es ausschließlich über Einnahmen. Also sie nehmen das mittlere Einkommen, also das Medianeinkommen, von der Schweizer Bevölkerung und sagen, alle, die zwischen 70% von dem bis zu 150% von dem Medianeinkommen verdienen, die zählen zum Mittelstand. Und wie du es richtig sagst, die aktuellste Zahl ist 57,6%. Das ist die statistische Definition.
Ergänzen kann man vielleicht noch, das Bundesamt für Statistik redet nicht von Mittelstand, sondern von Einkommensmitte. Mittlere Einkommensgruppe und man muss ja auch sagen, das ist bei dieser Definition, die sie verwendet, der präzise Begriff, oder? Weil der Philipp hat es ja schon so ein bisschen angetönt, Mittelstand ist schon rein vom Wording her natürlich ein Begriff, der sehr viel Interpretationsspielräume lässt. Es verstehen längstens nicht alle das Gleiche darunter. Der Christoph Blocher hat einmal in einem Interview, wo man heute noch nachlesen kann, auf seiner Website vor 20 Jahren gesagt, er zähle sich auch zum Mittelstand, also wer zu wenig arm sagt, um sich auf staatliche Unterstützung verlassen können, aber nicht so reich, dass er nach Monaco zügeln muss, weil er sich den Wohnsitz in der Schweiz nicht mehr leisten kann, der gehöre zum Mittelstand und insofern gehöre er selber auch zum Mittelstand. Ja, wenn man es so definiert, gibt es nicht mehr so viel, die nicht zum Mittelstand gehören, vor allem natürlich gegen oben gesehen nicht. Aber so wie das BFS, das Bundesamt für Statistik definiert, bezieht sich eben auf das Einkommen und sie reden von mittleren Einkommensgruppen.
Ja, also ergänzend kann man noch sagen, aktuell ist das Brutto-Median-Einkommen liegt das bei 6.788 Franken. Und ihr habt es jetzt schon erwähnt, es gibt überall relativ vage Definitionen, was der Mittelstand überhaupt ist. In der Summe kann man sagen, es geht meistens um sozioökonomische Faktoren, die dann aber auch unterschiedlich gewichtet werden. Je nachdem kommt man dann auch ein bisschen auf andere Zahlen, wer oder was für einen grossen Teil von der Bevölkerung zum Mittelstand zählt. Es ist häufig eine Kombination eben aus den Lohndaten, die dann aber teilweise Nettolöhne sind, dann wieder Bruttolöhne, dann geht es um Haushaltseinkommen, dann geht es um einzelne Personen. Also teilweise ist auch die Vergleichbarkeit von der Studie relativ schwierig. Und wichtig aber, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen angetönt, es sind dann eben auch so soziale Faktoren oder so Mentalitätsfaktoren, die eben auch gerade historisch gesehen dann reinspielen in die Definition von dem Begriff. Also früher zum Beispiel als Abgrenzung vom Adel und vom Pöbel, wenn man so sagen will. Das ist in der Mitte einfach der Mittelstandsfundament von der Gesellschaft.
Vielleicht können wir auch noch kurz sagen, wer zählt sicher nicht zum Mittelstand. Ich würde sagen, oder es ist ja wie die Idee, es gibt einen ärmeren Teil der Bevölkerung und einen reicheren. Also Christoph Blocher gehört mit absolut definitiver Sicherheit nicht zum Mittelstand. Also früher hat man ja den Mittelstand in der Mitte gehabt. Unten sind so die Armen, Randständigen gewesen. Und oben sie ist der Adel gewesen. Den Adel haben wir heute nicht mehr. Höchstens allenfalls noch ein Geldadel. Also, und der Christoph Blocher gehört oben aus, mit seinen, wo mehrere Milliarden schwer ist, sicher nicht dazu. Und unten, unter dem Mittelstand, wären sicher Arbeitslose, so zum Teil Sozialhilfeempfänger, Leute mit extrem prekären Anstellungsbedingungen und so, würden sicher auch nicht zum Mittelstand gehören. Und ich finde es schon krass, jetzt, wo wir uns auch ein bisschen auseinandergesetzt haben, auch wenn wir jetzt uns gleich nochmal an dieser Definition vom Bundesamt für Statistik festheben. Ich meine, die Definition, die Sie anwenden, die bedeutet bei einer Einzelperson das Einkommen von 3.900 bis 8.500 Franken. Also diese Spanne umfasst Ihren Begriff von der mittleren Einkommensgruppe. Und wenn wir nur schon diese Zahlen nehmen, dann sehen wir auch schon innerhalb von dem Mittelstand, wo eben viele Politiker einfach so tun, als sei das quasi eine Gruppe, die sehr klar definiert ist, gehen die Verhältnisse brutalstens auseinander. Oder 3.900 bis 8.500 Franken für eine einzelne Person. Ich meine, das sind wirklich zwei verschiedene Planeten finanziell in der Schweiz, würde ich sagen, oder?
Wenn man es ein bisschen ausdifferenziert und bei Zweck von den Zahlen geht, eben so die mentalen Faktoren, was könnten denn die sein? Was definiert dort den Mittelstand für euch?
Also wir sind ja vorher ein bisschen zurückgegangen in der Geschichte. Und historisch gesehen ist teilweise der Mittelstand sogar mit dem Volkskörper, also mit dem Volk an und für sich gleichgesetzt worden. Und auch heute kann man das, also in der Rhetorik von vielen Politiker und Politikerinnen beobachten, dass häufig das so ein bisschen gleichgesetzt wird. Oder zumindest eben, wie du vorher auch gesagt hast, Philipp, nicht gross unterschieden wird. Es ist ja auch relativ schwierig, mentalitätsmässig, oder? Es ist weder arm noch reich. Und ich würde schon sagen, es geht so ein bisschen um das Selbstverständnis als Mitte der Gesellschaft. Und das erklärt schon mal, warum sich auch viele Leute, die mutmaßlich eben nicht dazuzählt werden sollten, also jetzt rein von den ökonomischen Faktoren her, sich auch zugehörig fühlen, weil wer möchte schon nicht in der Mitte der Gesellschaft sein? Das zeigt eben auch, dass es eben, wie du gesagt hast, so eine emotionale Mentalitätskomponente hat. Früher oder eben auch historisch gesehen, und das lässt sich auch auf die heutige Zeit übertragen, assoziiert man damit auch so ein bisschen einen gemässigteren bürgerlichen Lebensstil oder eine Lebenshaltung. Ja, ein mittlerer Besitz, ein mittleres Einkommen.
Bei der Vorbereitung auf den Podcast, was mich wirklich überrascht hat, dass der Begriff schon im 18. Jahrhundert auftaucht ist. Also in der deutschen Sprache. Und also er hat auch schon Aristoteles und Rousseau haben so vergleichbare Begriffe eben von der Mitte von der Gesellschaft und so gebraucht. Aber im 18. Jahrhundert ist er wirklich so auftaucht als Abgrenzung, vor allem auch gegen den Adel, gegen oben. Eben, wie es Raffaella, finde ich, schön beschrieben hat, Mitte von der Gesellschaft, die sich abgrenzt. Und später dann ist so im 19. Jahrhundert ist dann als Abgrenzung gegen Proletarier unten und gegen die eben Kapitalisten oben. Und die Verwendung hat sich verändert im Laufe der Geschichte, aber es geht immer darum, dass man eigentlich davon ausgeht, der Mittelstand ist der, wo das Volk im Kern ausmacht, wo der Staat trägt, wo auch für einen gewissen Fortschritt von dem Staat eine Art der Treiber ist. Und ich habe das recht interessant gefunden, dem mal ein bisschen nachzugehen. Und es gibt auch schon fast ein bisschen eine Mittelstands- Ideologie, wo auch irgendwie die Kreise, die Gewerbetreibenden, das Handwerk, wo sicher dazu zählt und später dann auch der neue Mittelstand, wo dann auch Beamten und so die Angestellten von den Firmen wieder zugekommen sind, eben, dass man die wirklich auch schon fast verklärt, ihre Rolle für den Staat.
Mentalitätsgeschichtlich interessant ist auch, dass, wenn wir mal wirklich weit zurückgehen und die Bibel lesen, oder? Der Jesus redet viel davon, wie man den Armen, wie man den Ärmsten helfen soll und die unterstützen soll. Aber er sagt eigentlich nie, unterstützt den Mittelstand, rettet den Mittelstand, oder? Und Armut ist eigentlich lange Zeit, also im Mittelalter ist es ein sehr positiv oder sehr positiv, ist vielleicht übertrieben, aber es ist mal grundsätzlich kein negativ besetzter Begriff gewesen. Arme sind eben unter anderem wichtig gewesen, auch für das Seelenheil der Reichen. Also, kann denen helfen, oder? Und dann kommt Seelen in die Hölle, oder? Indem er sich karitativ betätigt. Und ja, das hat sich dann schon gewandelt, auch im Zuge von Reformation, wo auf einmal so die Arbeitsmentalität, so die hart arbeitende Bevölkerung so nach und nach so mehr im Mittelpunkt auch von den Bemühungen, vom Fokus von den Herrschenden gerückt ist. Und wie ihr gesagt habt, oder heute oder nicht nur heute, eben schon seit geraumer Zeit in der jüngeren europäischen Geschichte ist so die Mitte der Gesellschaft, so der Mittelstand, das, auf das man sich hauptsächlich fokussiert. Wir kommen auf Gründe vielleicht auch noch vertiefter zu reden, aber so zum Beispiel wie das Bundesamt für Statistik eben der Mittelstand umreisst, ist es ja effektiv auch zahlenmässig die grösste Gruppe, also auch die, die bei den Wählerstimmen am stärksten ins Gewicht fallen. Und schon allein der quantitative Faktor macht den sogenannten Mittelstand natürlich zu einer interessanten Zielgruppe für die Politik.
Also Raffaella, bist du auch ein bisschen frustriert? Jetzt bemühen wir uns um einen gewissen historischen Rückgriff und der Fabian toppt uns einfach wieder, indem er noch weiter in die Geschichte zurückgeht. Gell?
Also Jesus ist halt auch recht Killer angewandt.
Also, ich hoffe, ich kriege keine empörte Zuschriften von Theologen oder so, die mich korrigieren.
Ja, wir haben ein bisschen in die Aktualität. Weg von Bethlehem. Zurück nach Bern. Ich würde gerne das nochmal einschauen.
Auf Bern Bethlehem.
Das der Mittelstand.
Mittelstand.
Mittelklasse.
Wir setzen uns für Mittelstand.
Für unseren Mittelstand.
Das der Mittelstand.
Mittelklasse.
Und der hart arbeitend Mittelstand.
Dass der Mittelstand nicht verloren geht, dass es nicht nur arm und reich geht.
Man hat so diverse Politikerinnen und Politiker gehört, die sich für den Mittelstand einsetzen, von diversen Parteien. Fabian hat vorhin erklärt, dass eben rein zahlenmässig ist der Mittelstand wahrscheinlich recht grosse, wenn nicht die grösste Gruppe. Ist am Schluss so banal, tut sich die Schweizer Politik so fest um den Mittelstand bemühen, weil es einfach am meisten Leute sind?
Also ich würde das nicht als banal bezeichnen, sondern als rationale Strategie. Wenn es am meisten Leute sind, macht es am meisten Sinn, auf das zu fokussieren. Ich kann mir vorstellen, dass eine Partei würde sagen, so, wir schaffen jetzt endlich genug Privilegien für die Oberschicht. Nicht so viel Erfolg hat an der Urne. Darum finde ich das durchaus eine rationale Strategie, aber interessant ist, wenn man vielleicht noch ein bisschen ins Detail geht und schaut, eben, wir haben vorher gesagt, Mittelschicht wird sehr breit definiert, jetzt eben auch von den Löhnen her, vom Einkommen her. Und wenn man das noch ein bisschen genauer unterscheidet, was zum Beispiel das Wahlbarometer von SRG macht, dann sieht man, da gibt es durchaus Unterschiede und es erklärt auch Nuancen in der Ansprache vom Mittelstand und vor allem eben die politischen Folgen, die es dann hat bei den einzelnen Parteien. Also beispielsweise hast du vorher den Thierry Burkhardt eingespielt und der Thierry Burkhardt hat auch, wie ich vorher gesagt habe, einen relativ breiten Mittelstandsbegriff, aber der Fokus politisch liegt sicher eher beim oberen Mittelstand als beim unteren. Und auch das ist eine rationale Strategie, weil die FDP sehr stark von Gutverdienenden, die Monatslöhne von über 10'000 Franken haben, gewählt wird. Im Vergleich zu Personen oder Wählern, die weniger verdienen. Also macht das durchaus Sinn und es unterscheidet sich vielleicht ein bisschen vom Mittelstandsbegriff oder von der Zielgruppe innerhalb vom Mittelstand, wo beispielsweise eine SP hat. Weil die SP wird stärker von Vertreter vom unteren Mittelstand gewählt.
Das finde ich einen interessanten Punkt, oder? Weil es reden zwar alle vom Mittelstand, aber eben, es haben alle ein bisschen andere Vorstellungen davon. Also wenn die SVP über den Mittelstand redet, dann hat sie natürlich nicht Bundesangestellte mit einem Jahresbruttolohn von, was weiß ich, 100.000 Franken im Fokus, obwohl der einkommensmässig auch noch im Mittelstand dazugehören will, sondern dann denkt sie so an Dorfgaragist, an Bauer, an Bützer, wo in Privatwirtschaft tätig ist, oder die SP hat vielleicht eher Care-Arbeiterin oder städtische Gleichstellungsbeauftragte, sagen jetzt einfach irgendetwas, oder? Das ist wie so ein bisschen andere soziologische Profile, die hinter diesen Vorstellungen stehen. Und das Rezept unterscheidet sich natürlich auch dementsprechend, oder? Wenn die SP davor redet, einen Mittelstand zu stützen, dann denkt sie, dass man Kitas subventioniert, dann denkt sie, dass man Infrastrukturen finanziert, wo eben Mittelstandsfamilien entlastet. Hingegen die SVP, die redet dann oft davon, dass man die Steuerbelastung senkt oder dass man Gewerbler von Regulierungen befreit, die sie kosten. Also sprich, die Rezepte zum Mittelstand helfen, die sind auch immer recht abgestimmt auf die jeweiligen soziologischen Profile, wo sich die einzelnen Parteien da zusammenbasteln, wenn sie über den Mittelstand redet und wo sich eben teilweise recht unterscheidet.
Die Frage war ja, Philipp, eben, weil sie so viel sagen, ob es darum auch sinnvoll sagen oder erklärbar sagen, so, dass die Partei sich auf die konzentriert. Ich finde, für mich ist der Mittelstand vor allem eine rhetorische Figur in der Politik. Weil wir haben vorher, wenn wir die Zahlen angeschaut haben, oder, eine Person, die 3.900 Franken verdient und eine, die 8.500 Franken verdient, die haben so unterschiedliche Interessen und Probleme, dass es wie keine gemeinsame Ansprache oder Lösungen fast nicht geben kann. Oder der mit 8.500, der klagt vielleicht eher darüber, dass die Steuern zu hoch sind, die er muss zahlen, während die Person ohne mit 3.900 nicht viel Steuern zahlt, aber sie hat vielleicht wirklich einfach das Anliegen, dass man ihr zum Beispiel Krankenkassenprämie massiv mehr verbilligt und so weiter. Und darum ist es so, der Pauschalbegriff vom Mittelstand ist eben nicht nur, wenn ihr jetzt erklärt habt, durch total unterschiedliche Vorstellungen, was für Berufsgruppen dort reingehören oder dazuzählen, total unterschiedlich, sondern auch rein von dem ökonomischen Profil, das dazugehört. Oder? Und darum denkt eben, ich würde auch sagen, die bürgerliche, ihre Mittelstandsvorstellung ist eher die obere Hälfte von diesen 60%, während dann wahrscheinlich die Linke eher an die untere Hälfte von diesen 60% denkt.
Auch wenn es jetzt eine rhetorische Figur ist und die Bandbreite extrem gross ist, kann man trotzdem sehr allgemein sagen, dass wir heute jetzt im Jahr 2024 feststellen müssen, dass der ganze Mittelstand, die ganze Bandbreite ziemlich unter Druck kommt.
Also was man sicher feststellen kann, ist, dass in der allerneuesten Zeit die Reallöhne unter Druck gekommen sind. Also die sind tendenziell jetzt am Sinken gewesen in den letzten Jahren. Also die Nominallöhne, die sind leicht gestiegen, aber die Reallöhne, die sind eben gesunken, weil die Entwicklung bei den Nominallöhnen wie weggefressen worden ist von Teuerung der Entwicklung bei der Krankenkassenprämie. Insofern, ja, ist der Befund nicht falsch, denke ich, dass der Mittelstand unter einem gewissen Druck geraten ist oder unter einem gewissen Druck steht. Mieten, Wohnpreisen und so, das ist ein anderes Thema, das da sich krisenverstärkend auswirkt. Overall gesehen, oder kann man sagen, haben wir in der Schweiz eigentlich sehr eine stabile Situation, oder das hat sich in den letzten 20 Jahren grosso modo eigentlich sehr wenig verändert. Also der Anteil, wo der Mittelstand ausmacht in der Gesamtbevölkerung, eben, der ist immer so einigermaßen stabil zwischen 55% und 60%. Aber es gibt Krisensymptome, das kann man, glaube ich, sagen.
Also es gibt schon einen leichten Trend, kann man sagen. Je nach Studie ist er nicht signifikant, aber er manifestiert sich. Und das ist, dass die Eintrittsschwelle im Mittelstand höher wird. Also sprich, dass der Medianlohn sich nach oben verschiebt. Das heisst, tendenziell mehr Leute fallen in die Unterschicht, wenn man das so benennen will. Der Mittelstand wird tendenziell kleiner, während es dann aber auch immer mehr Gutverdienende gibt. Also die Zahl ist auch gestiegen. Was aber in dem Zusammenhang auch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass sich die Lohnschere zwischen den tiefsten und den höchsten Löhnen in diesen Jahren eben kaum verändert hat. Und das ist darum wichtig, weil wir ja jetzt auch in der politischen Diskussion in eine Phase kommen, wo Umverteilungsfragen wieder viel wichtiger werden.
Das Verrückte ist ja das, was du jetzt ganz am Schluss gesagt hast. Ich habe auch schon so Studien gelesen, die sagen, dass die tatsächliche Lohnschere nicht wahnsinnig aufgeht. Aber das Verrückte ist ja, und da schließe ich mich ein, dass sehr viele Leute das Gefühl haben, sie sei aufgegangen. Und sie hat gerade eine Kolumne gegeben vor ein paar Tagen in der NZZ am Sonntag, wo eine Wissenschaftlerin auf eine europäische Studie hingewiesen hat, wo eben herausgefunden hat, durch Umfragen, dass das Gefühl der Leute, dass die Lohnschere aufgeht, massiv zugenommen hat in den letzten Jahren. Ich glaube, sich verdoppelt hat. Die Zahl der Leute, die das Gefühl haben, dass die Lohnschere massiv aufgeht, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen immer weniger, währenddem eben die tatsächlichen Veränderungen weniger gross sind. Und in der Politik ist am Schluss einfach die Wahrnehmung häufig entscheidender als die Realität, oder? Und das ist sicher Herausforderung auch. Und das verstärkt auch das Gefühl von den Leuten, die tatsächlich oder von den Leuten, die tatsächlich oder angeblich zum Mittelstand zählen, dass die eben das Gefühl haben, sie werden abgehängt, sie seien benachteiligt und ein paar Reiche zügeln alles ab und für sie bleibe nichts mehr. Und das ist für die Politik eine ungute Entwicklung.
Das ist sehr interessant, Markus. Du hast ja jetzt gesagt, du selber hast das Gefühl auch, du schliessest dich da ein.
Ja, das habe ich wirklich.
Also auf was führst du das zurück, dass du das hast?
Ja, ich glaube einfach, wir haben schon das Gefühl, die zum Teil krassen Löhne, wo jetzt gerade auch rund um den CS-Crash wieder durch alle Medien durchgegangen sind, wo man merkt, dass da ein gewisse Manager gibt, wo so absurd hohe Löhne haben und eben schon nicht nur die zwei, drei obersten Chefs, sondern weitere Kreise, wo man das Gefühl hat, das hätte es doch früher in diesem Ausmaß nicht gegeben und so. Also so subjektiv habe ich den Eindruck manchmal wirklich auch. Oder?
Also so die Exzesse der Manager, meinst du, oder? Unter anderem. Es ist eben schon noch interessant, weil ich glaube, da haben wir Medien schon auch eine Mitverantwortung, also wie der Medialdiskurs über Ungleichheiten und so geführt wird. Also ich habe es auch interessant gefunden, in letzter Zeit sind ja jetzt gerade sehr viele Studien gekommen, wo mehr oder weniger so in dem Umfeld Mittelstand stattgefunden haben. Also beispielsweise auch eine Studie, die besagt, wo aber nachher auch kritisiert worden ist für die Methodik oder zumindest, dass die Methodik zu wenig ausgewiesen worden ist, nachvollziehbar. Und dort ist es darum gegangen, das ist der Familienbarometer, der aufzeigt, dass es viele Familien gibt, die selber deklariert sagen, sie hätten ernsthafte finanzielle Probleme. Die einen überlegen sich auch, keine zusätzlichen Kinder mehr überzukommen aus finanziellen Gründen. Und ich denke, dort sind wir schon in einer Verantwortung, um ganz genau auch prüfen, wie wir Medien über das berichten. Also beispielsweise der Blick hat nachher eine Geschichte gemacht mit einer Familie, die 11'000 Franken Haushaltseinkommen hat im Monat und sich bitterlich beklagt hat, es länge nicht, sie kommen nicht durch. Und ich glaube, auch dort, wenn man so Einzelfälle rausgreift, das muss man eigentlich sehr genau dann kontextualisieren. Es hat sich beispielsweise gezeigt, dass sie in einer Stadt wohnen, dass sie relativ hohe Kinderbetreuungskosten haben und so weiter. Ich glaube, das muss man einfach auch, wenn wir Medien darüber berichten, das alles super auseinandernehmen, die einzelnen Faktoren.
Ich glaube halt, es gibt so reale Faktoren, die zum gefühlten Abstieg vom Mittelstand eben beitragen. Eben der Umstand, dass sich heutzutage nicht mehr so viele jüngere Familien können Wohneigentum leisten. Jedenfalls in den urbanen Zentren ist das schwieriger geworden. Der Umstand, dass sich Wohneigentum recht stark konzentriert bei der älteren Generation. Ich glaube, das löst bei breiten Schichten so das Gefühl von einem allgemeinen Krisenzustand aus, vielleicht fast stärker als irgendwelche Lohnstatistiken, die ja, sagen wir mal, eine eher abstrakte Angelegenheit sind. Aber wir haben die realen Faktoren, die im Alltag eben durchschlagen und so natürlich, ich meine auch, der Markus hat eine Krankenversicherung, ich meine auch deine Krankenversicherung, Markus, hat aufgeschlagen, oder? Das sind natürlich Faktoren, die, glaube ich, die Wahrnehmung von Realität mit beeinflussen.
Und in der letzten Zeit, glaube ich, ist ein wesentlicher Faktor ist auch die erwartete Rente. Langsam hat sich das durchgesetzt in den letzten zwei, drei Jahren, dass auch Leute, die noch weit weg von der Pensionierung sind, realisiert haben, dass ihre Pensionskassenrente, die sie mal werden bekommen, massiv viel tiefer ist als die von ihren Eltern. Und das verstärkt dann so gewisse Zukunftsangst auch, dass man sagt, ja, heute komme ich mit meinem Lohn vielleicht schon noch durch, auch wenn die Krankenkassenprämie steigt. Und dann liest man in der Zeitung, dass das Ersatzeinkommen aus erster und zweiter Säule nach der Pensionierung im Moment durchschnittlich noch bei 53% liegt. Und dann fängt jeder an rechnen und sagt, hey, shit, wie soll ich da durchkommen? Und das verstärkt das Gefühl auch noch, so die erwarteten wirtschaftlichen Probleme, die sich tatsächlich oder angenommen könnten ergeben. Aber das Gegending zu dem ist vielleicht schon auch, dass der Mittelstand die Abstiegsängste oder sogar die Angst, dass sich der Mittelstand könnte auflösen, das ist ein uraltes Topos. Oder? Ich habe wirklich in der Vorbereitung ein Zitat gefunden, wo die Zürcher Kantonsregierung im Jahr 1847 schon festgestellt habe, dass von den Handwerkern nur noch ganz wenig zum Zitat glücklichen Mittelstand, Zitat Ende, gehören. Vielmehr sind die in der Gefahr, dass sie ins Proletariat absinken, oder? Das ist vor irgendwie fast 200 Jahren gewesen, oder? So die Angst und die Warnungen, dass der Mittelstand pulverisiert wird, sind fast ebenso alt wie die Existenz von dem Begriff.
Und so diffuse Ängste oder Zeiten, wo diffuse Ängste plötzlich wieder stark werden, das sind ja immer Hochzeiten der Populisten und das beobachtet man im Moment auf linker wie auf rechter Seite. Also die Angst, dass man könnte abgehängt werden, eben wie real sie denn auch tatsächlich ist oder nicht, das spielt in dem Moment echt gar nicht so eine Rolle, weil es geht um die Emotionen. Und das hat sich ja sehr stark jetzt auch gezeigt in dem Abstimmungskampf zu der 13. AHV-Rente. Das haben die Gewerkschaften sehr geschickt gemacht. Ich habe das im letzten Politbüro als verbale Umarmung vom Mittelstand bezeichnet, dass man plötzlich das so stark betont hat, dass es für den Mittelstand eben schwierig wird, dass es selbst für den Mittelstand nicht mehr reicht in der Pension, dass man ein Auskommen hat, wo eine würdige Lebensabend quasi ermöglicht. Das ist schon interessant und ich glaube, das wird jetzt auch mit Blick auf die anderen Abstimmungen in diesem Jahr neun ist recht bedient rhetorisch, dass man betont die schlechte Situation vom Mittelstand und man weiss ja auch, dass gemäss Sorgenbarometer beispielsweise Krankenkassenprämien das total dominant, wenn nicht das dominanteste Thema, also die dominanteste Sorge von der Bevölkerung ist und das spielt natürlich diesen Argument zum Beispiel zugunsten eben von einer Prämienentlastungsinitiative von der SP in die Hand.
Was ich da noch extrem interessant finde, dass der Gewerkschaftsbund und auch die SP überhaupt den Begriff Mittelstand verwendet. Es gibt einen Artikel von Cedric Wermuth, wo im 17 ist das, glaube ich, in der Parteizeitung einen Artikel gegen den Begriff Mittelstand geschrieben hat, wo er gesagt hat, das sei ein bürgerlicher Begriff, eigentlich darf ein Linke den nicht verwenden, weil es ist ja auch das Wort Stand drin, die ständische Gesellschaft, wo er wie annimmt, dass eine Art Gesellschaft in verschiedene Stände geschichtet ist, also der Adel früher, der Klerus und Bauern, und das ist fix, man gehört entweder am einen zum anderen, es wird vererbt, über Generationen ist man einfach im einen Stand, oder? Und der Wermuth, seine Argumentation sagt, eigentlich sollte die Linke von Klasse reden und das Ziel von der linke, sozialistische oder sogar marxistische Politik ist, die Klasse zu überwinden, die klassenlose Gesellschaft. Und darum hat er eben hier ein bisschen angeschrieben gegen den Begriff. Er sagt aber auch, er könne gleichzeitig schon auch verstehen, dass man den Begriff verwende, eben aus kampagnentechnischen Gründen, oder? Weil die Bürgerlichen ihn so erfolgreich auch einsetzen, hat dann die Linke zwei auch entdeckt. Und der Höhepunkt von dem ist, dass es vor der 13. AHV-Rente hat es ein Inserat gegeben vom Gewerkschaftsbund links, wo bis dato kaum je vom Mittelstand geredet hat, in der Weltwoche, quasi im Gegenpublikation ganz rechts, wo der Titel von dem Inserat vom Gewerkschaftsbund ist, endlich Entlastung für den Mittelstand, oder? Die Organisation, wo historisch gesehen per Definition eigentlich das Proletariat, die einfachen Arbeiter, die letztlich eben unter dem bürgerlichen Mittelstand vertreten, bewerben die jetzt für, um ihre 13. AHV-Rente zu bewerben, gehen sie hin und tun in einer Publikation, wo sie immer sagt, sie sei für den Mittelstand, tun sie jetzt selber mit dem Begriff werben. Das finde ich noch recht interessant. So, also das innerlinke Spannungsfeld rund um den Begriff.
Es ist wirklich ein Begriff, wo sie, kann man sagen, jetzt bei dieser Abstimmung sehr erfolgreich gekapert haben. Also ich meine, es ist auch darum bemerkenswert, wenn man daran denkt. Also ich glaube, der Christoph Blocher, der hat vor 20 Jahren mal den Vorschlag gemacht, dass die SVP eigentlich schweizerische Mittelstandspartei heissen müsste, oder? Also er hat sich ganz fest schon früh, weil er eben das Potenzial erkannt hat, auch auf den Mittelstand kapriziert. Und ja, jetzt sehen wir da wie so eine erfolgreiche neue Begriffsbesetzung von der Seite der Gewerkschaften her.
Es hat allerdings schon bei der Kampagne um die Unternehmenssteuerreform, hat die Linke da schon sehr erfolgreich eingesetzt. Das war, glaube ich, auch im 17. gewesen, ja. Aber es ist wirklich interessant, was du sagst, Fabian.
Was hat denn jetzt die beste Rezept, um genau dem Mittelstand zu helfen?
Ja, die beste Rezept ist eine Frage, aber ich glaube, man muss fast mehr fragen, wer hat die erfolgreichsten Rezepte. Erfolgreich in dem Sinn, dass Mehrheiten damit geschaffen werden können. Und ich glaube, da haben wir jetzt ja gerade eine Antwort gesehen in der letzten Abstimmung. Also die 13 AHV-Renten, also sprich ein Ausbau von der staatlichen Transferleistungen, das scheint im Moment mehrheitsfähig zu sein. Vielleicht erleben wir jetzt dann wieder so eine Abstimmung, wenn es um Prämienverbilligung geht. Insofern würde ich sagen, im Moment haben gerade, sage ich mal, die linker etatistischer Seite, haben die gerade recht Oberwasser mit ihren Rezepten.
Ich würde jetzt doch gerne noch nicht zu den besten Rezepten kommen, nicht zu den erfolgreichsten. Also grundsätzlich, jetzt mal unabhängig von konkreten Parteien oder Politikern, ist es sicher eine Mischung, also was dem Mittelstand am meisten nützt. Und wir haben ja vorher gesagt, der Mittelstand ist sehr breit definiert. Es gibt einen unteren, einen mittleren, einen oberen Mittelstand, jetzt rein von den ökonomischen Faktoren her. Und darum ist sicher eine Mischung aus weniger Steuern und Abgaben, also eine umsichtige Finanzpolitik wichtig und gezielte Subventionen für den Untermittelstand. Also, dass die Personen, die wir eben vorher gesagt haben, der Markus hat das sehr schön beschrieben, wie die Breite der Einkommen, die dazugehören, dass die Probleme sehr unterschiedlich gelagert sind innerhalb vom Mittelstand und dass man sicher eine Kombination macht aus den Leuten, die am unteren Rand sind, helfen, ganz gezielt aber, und gleichzeitig Steuern und Abgaben tief halten, weil das etwas ist, wo den Mittelstand auch stark belastet insgesamt.
Wenn man auf die Webseite der Parteien geht und eben den Begriff Mittelstand eingibt, dann sehen wir, das, was jetzt Raffaella gesagt hat, sie hat jetzt wie eine Art für einen Mix plädiert. Und wenn man aber schaut, was Parteien wollen, ohne dass man das jetzt bewertet, ob das gut oder schlecht ist, dann kann man vereinfacht gesagt sagen, die SVP und die FDP, die tendieren oder die fordern primär Entlastung. Also die sagen, tiefere Steuern, nicht neue Abgaben. Sie haben zum Beispiel, die SVP hat zum Beispiel auch das Energiegesetz stark mit dem Mittelstandsargument bekämpft, indem sie gesagt haben, man dürfe die Energie nicht verteuern, weil das den Mittelstand belastet. Eben die wollen eine Art den Mittelstand entlasten, indem der Staat weniger Geld von ihnen nimmt. Und die Linke hat genau das Gegenteil Rezept. Sie will diesen Leuten mehr Geld geben vom Staat, wo ja dann auch wieder muss finanziert werden. Es führt also in der Tendenz zu höheren Steuern. Und das Spannungsfeld ist natürlich massiv. Und wie es der Fabian vorhin gesagt hat, im Moment hat die Linke ja Ansatz eher Oberwasser, in der Mitte-Partei, wenn man dort ein bisschen schaut, dort ist häufig ein bisschen eine Mischung, eben auch Entlastung bei den Steuern, gleichzeitig tun sie doch auch sagen, ja, man muss den Mittelstand auch stützen, indem man beispielsweise vielleicht Kita-Finanzierung verbilligt und so weiter. Und was ich das Wahnsinnige finde, wenn man sich das einmal so richtig vergegenwärtigt, oder die beiden Ansätze von rechts und links, die beissen sich extrem. Und in der politischen Realität ist es wahrscheinlich möglicherweise tatsächlich ein Mix, der rauskommt. Aber eigentlich schließt sich es fast gegenseitig ein bisschen aus, die beiden Ansätze.
Sie spielen ja auch auf unterschiedlichen staatlichen Ebenen, oder? Weil Steuern und Abgaben, da ist sehr vieles kantonal und kommunal geregelt, oder? Also wenn man da wirklich will, Entlastung schaffen, dann sind in erster Linie Gemeinden und Kantone gefordert, oder? Die direkte Bundessteuer, die schenkt erst ab relativ hohen Einkommen dann so richtig ein. Hingegen so sozialpolitische Fragen, eben wie Rente, wie Krankenkassenprämie, die sind eben primär auf bundespolitischer Ebene geregelt. Insofern hat die Linke im Moment fast auch ein bisschen leichter Spiel, kann man sagen, weil sie eben alles, ihre Rezepte, die kann sie zentralistisch gesteuert eben auf den Weg bringen, wohingegen Steuerentlastungen, die müssten viel mehr auf Gemeindesebene stattfinden. Dort wiederum sind die Voraussetzungen natürlich sehr unterschiedlich. Also die Spielräume von den Kommunen und von den Kantonen, die weichen untereinander stark voneinander ab.
Von der anderen Seite gefragt, ist es überhaupt richtig, dass man so ganz spezifisch für einen Bevölkerungsteil versucht, Politik zu machen? Müssen wir nicht einen allgemeineren Ansatz verfolgen?
Also ich glaube, aus dem, was wir vorher gesagt haben, leitet es sich ab. Und ich habe es schon mal gesagt, dass es eine rationale Strategie ist, weil der Markus hat es vorher gesagt, es sind knapp 60% von der Bevölkerung, also der weitaus grösste Teil. Es variiert ein bisschen über die Jahre hinweg, aber insgesamt immer etwa in diesem Bereich. Dann ist es so, dass 20% etwa amig rund der Unterschicht zugezählt werden und 20% der sogenannten Oberschicht. Insofern ist das sicher schon mal eine sinnvolle Strategie als Partei, sich auf das abzustützen, also auf die Mitte der Gesellschaft. Und das andere ist eben das, was wir vorher auch schon gesagt haben, so das Mentalitätsthema, dass man ja eben möchte, dort, wo man das Gefühl hat, ist der Kitt der Gesellschaft, dort wird sie zusammengehalten, das Volk schlechthin, dass man auf das fokussiert.
Ich würde sagen, der Begriff Mittelstand ist relativ missbrauchsanfällig, weil er kann natürlich benutzt werden, dass man Interessenpolitik macht für ganz spezifische Bevölkerungsgruppen, also beispielsweise für Unternehmer. Ich nehme die Pick jetzt mal einfach etwas raus und das aber deklariert als Mittelstandspolitik, so in einem höherwertigen Gemeininteresse. Ich finde den Begriff nicht unproblematisch, oder? Also er wird oft gebraucht, um sehr spezifische Lobbypolitik zu kaschieren und die als ein heiliges, höheres verkaufen.
Gerade beim Beispiel, wenn wir eben den unteren Rand nehmen, eine Frau oder einen Mann, der 3.900 Franken verdient, oder? Ob die wirklich, wenn sie nur auf ihr Portemonnaie schaut, Interesse hat, dass der Staat die Steuern senkt, für den oberen Teil vom Mittelstand, das wage ich wirklich zu bezweifeln, weil dann bleibt in der Tendenz weniger Geld da, um eben auch umverteilen. Also ich bin da ganz beim Fabian, eben darum habe ich auch von Anfang an gesagt, es ist vor allem eine rhetorische Figur. Umgekehrt kann ich schon verstehen, dass irgendwie eine Partei auch irgendwie muss einen idealtypischen Wähler, eine Wählerin auch definieren, um ein bisschen sich zu überlegen, wie richten wir unsere Politik auf, oder? Genau gleich wie ja auch wir als das Medium ein bisschen idealtypische Leserin oder einen Leser definieren, um ein bisschen zu überlegen, wie müssen wir unser Medium ausrichten, unsere Artikel schreiben, damit wir irgendwo ankommen. Das macht schon einen gewissen Sinn. Man kann ja nicht sagen, ja, wir machen Politik, die sowohl der Sozialhilfeempfängerin wie auch am Multimilliardär optimal nützt. Also das ist ja wie auch fast nicht möglich, oder dass man sich so ausrichtet als eine Partei.
Das heisst, wir sind ein Podcast für den Mittelstand.
Ja, ich würde sagen, wir sind ganz sicher ein Podcast für Leute, die in Bezug auf ihre Informiertheit zur absoluten Oberschicht zählen. ich wage da keine Prognosen über die Einkommens- und Vermögenssituation abzugeben von unseren geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörern. Aber was den Grad der politischen Informiertheit angeht, gehört sicher zu der Oberschicht.
Wo man Prognosen machen kann, ist über die Einkommensverhältnisse von unserem Parlament. Und das würde ich gerne zum Abschluss noch kurz diskutieren. Wenn man jetzt unsere Politikerinnen und Politiker anschaut, dann gehören die alle wirklich zum obersten Teil von dem mittleren Einkommen, wenn überhaupt. Wie geht das, wenn man quasi selber so viel verdient oder so viel Geld hat, dass man dann eine Politik macht, die nicht für einen selber ist? Ist das die grosse Diskrepanz oder funktioniert das?
Das ist für mich schlicht Grundanforderung an einen Politiker oder an eine Politikerin, dass man einfach für alle Leute politisiert, zum Wohl der ganzen Gesellschaft. Und darum hoffe ich schon, dass das eigentlich für alle im Bundeshaus selbstverständlich ist.
Ich würde aber doch sagen, es gibt da schon problematische Aspekte. Oder? Es ist ja so, dass unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die müssen eigentlich nicht sagen, was sie verdienen oder wie reich sie sind. Also man weiss, was sie für ein Gehalt von ihrem Parlamentsmandat her beziehen. Darüber hinaus müssen sie über ihre finanziellen Verhältnisse nicht deklarieren. Es gibt einen Haufen Demokratien, wo das anders ist. Also in den USA beispielsweise, da muss ein Kongressmitglied relativ umfassend offenlegen, was er für ein Vermögen hat, er oder sie. Und dort sieht man sehr deutlich, also wirklich die absolute Mehrheit der Mitglieder vom US-Kongress, also Repräsentantenhaus und Senat, sind Millionäre. Also nicht einfach nur irgendeinen oberen Mittelstand, sondern eine absolute Mehrheit der Kongressmitglieder in den USA sind Millionär. Da zeigt sich schon, finde ich, eine ungute Tendenz. Bin jetzt nicht sicher, ich denke, es ist in der Schweiz wahrscheinlich noch nicht mehr als die Hälfte, die wirklich Vermögen von über 1 Million Franken haben. Wie gesagt, wissen tun wir es nicht. Aber die Tendenz, dass es der Mittelstand eben immer weniger in die bestimmenden Gremien von der Politik hineinschafft, die ist meines Erachtens problematisch. Das hat einen Haufen Gründe, unter anderem auch, dass Wahlkämpfe halt einfach auch teuer sind. Raphael hat es richtig gesagt, das muss natürlich Voraussetzung sein für eine Politikerin, für einen Politiker, dass man auch Politik macht für eine Gruppe, zu der man nicht selber gehört. Aber da geht schon eine Perspektive verloren und das finde ich schwierig.
Ja, und es ist ja nicht nur die finanzielle ein bisschen Abkopplung, eben, dass wahrscheinlich fast jede oder jede von unseren 246 Mitgliedern vom Bundesparlament über einen Medianlohn ist, wage ich zu behaupten. Es geht ja auch einher mit einer Akademisierung, dass auch dort der Anteil der Akademiker massiv überdurchschnittlich ist und das kann man bis zu einem gewissen Grad auch nicht verhindern, oder? Natürlich gehen in der Tendenz gut ausgebildete Leute in Politik, aber die Gefahr ist schon, dass wenn ein Bundesparlamentarier vom Mittelstand redet. Und vor allem, wenn er sich ja noch selber dazu zählt, wenn man würde fragen, oder würden wahrscheinlich fast alle von diesen 246 sagen, sie seien Teil vom Mittelstand. Und wenn sie sich nachher als Maßstab nehmen, dann reden wir natürlich von einer wirklich oberen bis Übermittelstand. Und wenn die nachher von sich aus Politik machen, dann wird es schon schwierig, oder? Und ich meine, das sehen auch wir Journalisten. Es ist schon nicht immer so einfach, von seiner eigenen Lebensrealität zu abstrahieren, oder? Das gilt für uns Journalisten und Journalistinnen genau gleich wie für Politiker.
Gut, danke vielmals. Wir versuchen nächste Woche wieder zu abstrahieren. Für diese Woche haben wir das genug gemacht. Das war unsere Sendung zum Mittelstand. Das war es mit dieser Woche vom Politbüro. Mitgemacht haben heute Raphael Birrer in Zürich, der Fabian Renz auch irgendwo in Zürich wahrscheinlich, der Markus Häfiger in Bern. Ich habe viel gelesen und ich war auch zu Bern. Habt's ganz gut. Danke fürs Produzieren im Tobi Holzer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.